Niemand hofft 1929 noch auf die Zukunft und niemand will an die Vergangenheit erinnert werden. Darum sind alle so hemmungslos der Gegenwart verfallen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poesie und Pappmaché. Ich bin Jascha Winking und das war gerade Lea Messerschmidt, die uns diesen wunderbaren Ausschnitt aus Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illis vorgelesen hat.
Hallo, auch nochmal von mir. Genau, das ist unser heutiges Werk, worüber wir sprechen werden. Und ich glaube, wir hatten das auch schon einmal in der...
Angeteasert.
Ja, wir hatten das auch angeteasert. Genau, vielleicht fangen wir ganz basic mit dem Autor an.
Lass uns ganz basic anfangen. Florian Illis kennen viele von euch sicherlich wegen seines ersten Buches 1913.
Kannst du ihn deswegen?
Will ich jetzt auch gar nicht so tun, als ob ich ihn deshalb gekannt hätte. Ich habe es nicht gelesen, ich oute mich. Es soll aber nach allem, was ich gehört habe, genauso sein wie Liebe in Zeiten des Hasses, nur halt nicht die Zeit zwischen 1929 und 1939 beschreiben, sondern die Zeit um 1913, also vor dem Ersten Weltkrieg. Wie ich gerade schon gesagt habe, Liebe in Zeiten des Hasses beschreibt im Prinzip das Leben verschiedener intellektueller, berühmter Persönlichkeiten, in dieser für die deutsche, für die europäische und vielleicht sogar für die Weltkultur absolut wichtigen Epoche zwischen 1929 und 1939, die natürlich mit dem Beginn des Weltkriegs irgendwie endete. Ich finde Chronik eines Gefühls, das ist ein sehr schöner Untertitel.
Genau, das beschreibt in meinen Augen auch den Inhalt des Buches am besten. Ja. Weil wenn man mit der Erwartung dran geht, okay, man findet jetzt hier eine lineare Erzählung und es geht um die Menschen selbst, dann kann es sein, dass man enttäuscht wird. Es geht nämlich vielmehr um das Lebensgefühl und deswegen ist Chronik eines Gefühls ein sehr, sehr treffender Untertitel.
Ja, lass uns kurz über die Erzählstränge sprechen. Du hast es gerade schon angedeutet. Also es ist ja nicht linear im Sinne von, dass es nur eine einzige Handlung gibt, sondern im Gegenteil, es gibt eigentlich zig Handlungsstränge.
Die trotzdem, wenn man das zeitlich sieht, ja wie auf so einem Zeitstrahl linear verlaufen, nur dass sie halt komplett durchmixt sind. Also dann folgt dann zum Beispiel auf Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre dann die Geschichte von Masha Kalego oder wie auch immer.
Genau. Hat dir das gefallen?
Ja, also bei mir war es halt wirklich so, dass ich erstmal gedacht habe, okay, jetzt lerne ich nochmal mehr über die einzelnen Personen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, Beauvoir und Kaleko, Kästner, Fitzgerald spielen da auch eine Rolle und man lernt auch viel über die, aber wie gesagt, die stehen halt nicht im Fokus und deswegen fand ich das erstmal befremdlich, man muss sich da wirklich auch einfinden und das ist in meinen Augen, oder ich konnte es halt nicht so wie so ein normales Buch lesen, was so eine lineare Handlung, wie auch immer man das bezeichnen möchte, hat. Genau. Wie hast du das wahrgenommen?
Genauso. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits wäre meine große Kritik an dem Buch, dass sich diese Handlungsstränge nicht so krass überlappen. Also sie überlappen sich natürlich schon. Also weiß nicht, wenn Familie Mann und Hemingway zum Beispiel zur gleichen Zeit in Paris sind und dann vielleicht in denselben Orten verkehren, jetzt einfach als Beispiel, dann überlappt das natürlich gewissermaßen schon. Oder wenn sich Personen, um die es geht, sind natürlich alles wahre Geschichten, das sollten wir dazu sagen. Im Prinzip kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich glaube, vielleicht sind winzige Details erfunden, aber im Prinzip ist es ein Buch, was auf historischen Dokumenten beruht. Also insofern überlappt sich da natürlich einiges. Aber im Prinzip werden diese Geschichten schon nebeneinander her erzählt. Das ist jetzt erstmal meine Kritik im Sinne von, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es ein bisschen besser oder ein bisschen mehr vor allem verknüpft wird und so die Handlung vielleicht ein bisschen rasanter wird. Wobei das natürlich auch irgendwie ein Wunsch ist, den man eher in einem Belletristikwerk äußern könnte. Aber gleichzeitig ist das, was meine Kritik ist, eigentlich auch ein Punkt des Lobes. Weil ich finde, er schafft dadurch natürlich so ein unglaublich facettenreiches Bild der 30er Jahre. So, ne?
Und man kann natürlich das auch, die ganzen Handlungsstränge, die einzelnen Personen nochmal besser in eine Verbindung miteinander stellen.
Ja.
Weil man das viel mehr einordnen kann, wann jetzt was passiert ist, wann passiert ist und wie das im Zusammenhang damit anderen Geschehnissen der Zeit ist.
Das finde ich auch. Du hast halt immer so diese Vergleichswerte sozusagen. Was ist da gerade bei den anderen los, während bei der Familie oder der Figur das passiert ist.
Manchmal werden ja auch wirklich so diese Übergänge geschaffen. Es ist oft so, dass die einzelnen Personenbeschreibungen, also was jetzt gerade mit der Person passiert, durch einen Absatz mit Sternchen getrennt wird. Aber manchmal ist es dann so, dass auch wenn dieser Absatz erfolgt, dass dann eine Überleitung zur vorhergegangenen Kurzerzählung erfolgt.
Was auch trennend ist, sind die drei Kapitel, die eine sehr interessante sehr interessant benannt worden sind.
Davor.
Verrat uns mehr.
Die Kapitel heißen Davor, 1933 und danach.
Also drei Kapitel?
Ja. Und das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Buch, dieses Sachbuch, muss man dazu sagen, ja, wirklich wie so ein in Worte gefasster Zeitstrahl ist. Und das spiegelt sich halt auch in diesen Kapiteln wieder. Also es gibt einen davor, es gibt dann 1933 und alles, was danach kommt. Das ist ungewohnt.
Es ist ungewohnt, aber ich kann es nachvollziehen. Natürlich hängt über allem so die dunkle Wolke des aufkeimenden Nationalsozialismus.
Ja.
Und ich meine, 1933 mit der Machtergreifung Hitlers ist natürlich auch klar, dass das irgendwie ein Wendepunkt ist. Mich hat überrascht, wie freizügig Drogen und Homosexualität so präsent waren. Natürlich vor allem vor der Machtergreifung Hitlers.
Was meinst du genau damit, wie es geschildert wurde? Oder dass es faktisch so
war? Nee, das ist faktisch so war. Mir war das nicht so bewusst. Ich habe das ein bisschen konservativer eingeschätzt. Also als jemand, der die Epoche nicht erlebt hat, so hätte ich irgendwie, also klar, dass die 20er irgendwie so swinging waren, ist ja allseits bekannt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das anscheinend auch so im Alltag so präsent war. Ich hätte gedacht, da wäre ein bisschen prüder und einfach, dass so Persönlichkeiten weniger ausgelebt worden wären, aber anscheinend nicht.
Das war ja in den Großstädten dann auch so. Also die Schauplätze hier sind in erster Linie halt Berlin, zwischenzeitlich noch Paris, was ist noch? Also allgemein auch.
Schweiz und Italien, also so die Seen, so Comer See und so, was da so rumturnt.
Genau, und
ich glaube Südfrankreich total, ja. Weil natürlich ganz viel Thomas Mann allen voran nach Südfrankreich ins Exil geht.
Genau, also aber vor allem am Anfang eben davor ist das Hauptsetting eigentlich so Berlin. Und das so die frühen 30er Jahre, die späten 20er Jahre, das hat mich auch überrascht. Aber das war wohl auch nicht komplett in Deutschland so, also nur in den Großstädten,
ja.
Dass da Frauen selbst gearbeitet haben. Also er schildert das ja auch, dass sie alleine am Steuer saßen, sich ihre Liebhaber ausgesucht haben, dann natürlich das Schwulsein ganz anders angesehen wurde als dann 10 Jahre später. Ja, aber das ist, glaube ich, ein Phänomen, was bis zur Machtergreifung nur in den Großstädten stattgefunden hat.
Aber selbst da hätte ich es nicht so vermutet. Also es war mir jetzt neu. Sehr interessant auf jeden Fall. Der RBB hat geschrieben, das Buch sei Weltgeschichte als Liebesgeschichte und Erkundung einer Epochen anhand ihrer Beziehungskonstellationen. Wie siehst du das Zitat?
Ja, also ich habe auch ein Gespräch mit Florian Elis gehört, dass er quasi diese Epoche anhand der Liebesbeziehung erörtern wollte, sich derer nähern wollte. Und das ist es ja auch. Also so diese zwischenmenschliche Beziehung, ob es jetzt Liebe ist oder Freundschaft oder die Beziehung zum eigenen Vater oder was auch immer, wo die Grenzen dann auch gerne mal verschwimmen. Das bezeichnet natürlich auch irgendwie alles so diese Epoche. Also ist es schon auch eine Annäherung auf Liebesebene. Du hast das Zitat jetzt gerade so schnell vorgelesen.
Soll ich es nochmal vorlesen?
Ja, bitte.
Also vom RBB. Das Buch sei, Zitat, Weltgeschichte als Liebesgeschichte und Erkundung einer Epoche anhand ihrer Beziehungskonstellation.
Ja, das habe ich auf jeden Fall auch so gelesen. Ist so, das war, ne? Auch seine Absicht. Ja.
Es gibt dazu einige Passagen, die wirklich verrückt sind. Es geht hier jetzt also um eine Dreiecksbeziehung, die vielleicht ganz gut zeigt, wie das alles so war. Also es geht hier um Arnold Bronn, Zitat, der ist in den späten 20er Jahren der meistgespielte Bühnenautor der Weimarer Republik, ein Mann voll unterdrückter Wut und mit krächzender Stimme, ein enger Freund von Bertolt Brecht und von Ernst Jünger, Dramaturg bei der Funkstunde, ein Dickschädel mit schütterem blonden Haar und ein großer Unsympath. Er lässt sich im Seidenpyjama und mit Dogge auf dem Parkplatz des Tennisclubs Blau-Weiß im Berliner Westen für die Dame fotografieren. Dame ist anscheinend ein Magazin gewesen. Danach stellt ihm am 1. Oktober auf der Clubterrasse Josef Goebbels die 21-jährige Olga Skarina Prove Förster vor, eine dem permanenten Rausch verfallene Russin, die Sex offenbar so dringend braucht wie Aufruhr oder Agitation. Ein Dreiecksverhältnis beginnt, der hinkende Fanatiker Goebbels, der schwerfällige Koloss Bronnen und die junge, manisch-depressive Femme Fatale sehen sich fast täglich zu dritt. Und ich finde, irgendwie ist das eine unglaubliche Geschichte, also die geht natürlich noch ein bisschen weiter, aber nein, schon diese Konstellation zeigt ja ein bisschen, worauf der RBB da so hinaus wollte mit den Beziehungskonstellationen. Also es war ja wirklich sehr, sehr viel Roulette, ne? Also so Liebesroulette quasi.
Ja, ich finde das auch total spannend, also über die Beziehung zwischen den Menschen sich einer Zeit anzunähern. Und das ja. ist ihm zumindest so in der Hinsicht sehr gut gelungen. Auch allgemein konnte man in dem Zusammenhang viel über die Menschen der Zeit lernen.
Was war denn, wenn ich da mal dazwischen gehen darf, deine Lieblingsgeschichte oder welche waren deine Lieblingsgeschichten?
Ich habe irgendwie, das liegt aber auch daran, dass ich mich zurzeit so auch ganz gerne mit Masha Kaleko beschäftige. Aha. Also so diese Szene von ihr, die direkt am Anfang ist, direkt auf ja. der zweiten ja, Seite, ja, ja. wird davon, also von ihrem Alltag beschrieben und wie sie dann später ins romanische Café geht und dort Tucholsky und Ruth Lanzhoff trifft und mit denen quasi debattiert und später kommt dann auch ihr Freund oder genau Ehemann dazu, verschwindet dann aber auch recht früh im Gegensatz zu den anderen und sie bleibt noch länger und abends kommt sie dann aber zu ihm und schreibt ihm ein kurzes Gedicht. Also es ist irgendwie so, man merkt halt, wie das Leben...
Ja, so fließt. Ich ja. weiß genau, was du meinst. Tu uns doch den Gefallen und lies uns einmal das Gedicht vor.
Genau. Die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her. Sie schreibt noch dazu für einen, legt es ihm auf den Frühstücksteller und kuschelt sich zu ihm ins Bett. Also es ist immer so dieses zwischen Rast und...
Ja, Unrast.
Ja, Rastlosigkeit. Ja. Oder halt so dieses Flatterhafte und Ereignisreiche. Also so diese Geschichte von Masha Kaleko finde ich total spannend. Mich hat aber auch, weil wir ja jetzt auch vor ein paar Folgen mal Simone de Beauvoir gesprochen haben, ja. hat mich das auch interessiert, auch über dieses, natürlich ist dann irgendwie in den 1929er bis 1939er Jahren eher so der Untergang der Fitzgeralds, von dem man, oder von dem ja. ich zumindest recht wenig bisher gehört habe. Das wird
dann der auch sehr detailliert dargestellt wird.
Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich auch sehr spannend. Was waren so deine Personen, die du am besten dargestellt fandest?
Ich mochte die Geschichte um Dalí und Gala sehr, weil ich aber diesen Ort kenne, wo die waren. Also Cadaqués kennen ja vielleicht einige der Hörer auch. So ein kleiner Ort an der katalanischen Küste. Und da haben die, also hat er gemalt.
Also meinst du diesen Kreis der Surrealisten?
Fand ja, ich sehr spannend. Ich finde, die Surrealisten sind halt generell natürlich irgendwie eine interessante Gruppe, obwohl ich die künstlerisch gar nicht so interessant finde, aber persönlich schon, also von den Persönlichkeiten her. So André Breton und alle, die da mit in dem ganzen Kreis waren und auch irgendwie nur so temporär mal waren und dann mal wieder nicht, finde ich, sind irgendwie interessante Persönlichkeiten. Aber die ganze Geschichte rund um die beiden finde ich ganz spannend. Die Geschichte um Lee Miller und Man Ray ist einfach eine sehr, sehr schöne gewesen und sehr, sehr spannende. Da will ich jetzt gar nicht so viel verraten, weil, ja, lest das Buch selber, Freunde. Und was ich auch noch mochte, was aber nur ganz, ganz, ganz kurz angeschnitten wurde, war ja die Geschichte um Hemingway und Marlene Dietrich.
Ja, Marlene Dietrich hat ja eigentlich auch schon recht viel Platz in ja. dem Buch bekommen. Ja. Aber Hemingway alles in allem recht wenig.
Total, oder? Dafür, dass er sonst da war, der Epoche quasi?
Ja, ich glaube, das lag aber auch daran, dass so eigentlich der Fokus auf denen lag, die eine Verbindung auch nach Deutschland
haben. Ja, das stimmt.
Ich habe in einem Podcast mit dem Autor gehört, dass eine seiner Hauptquellen eigentlich ein Tagebuch von den Manns war.
Die auch natürlich sehr viel Raum einnehmen.
Genau, und das ist auch der Grund dafür. Und dieses, so wie er das geschildert hat, wie er dann quasi so diese Netzwerke erschlossen hat, war dann immer darüber, wer dann in dem Tagebuch halt aufgetaucht ist und natürlich welche Leute noch so zu ihm gekommen sind während der Recherche. Natürlich hatte er vorher auch schon paar Personen im Kopf, die ihn interessiert haben, wo es dann aber auch nicht genug Quellen gab, dass die leider rausgefallen sind, oder dass es dann halt nur ein bisschen was gab. Und da sind wir, finde ich, schon bei einem Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, wenn man über das Buch spricht, weil es ja im Bereich Sachbuch verortet ja. ist, aber da natürlich auch stellenweise keine realen Fakten, oder es basiert quasi alles auf Fakten, aber manches muss fiktionalisiert sein. Also du hattest da einmal, ich weiß gar nicht mal von wem, eine Stelle geschildert, wo ein Tennisspieler ein Herz auf dem Boden malt.
Beim Training. Also er trainiert da irgendwie und dann vorher oder nachher, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr ganz genau, hat er auf diesen Ascheplatz da mit seinen Füßen so Herzchen gemalt.
Ja. Oder bei dieser Stelle von Masha Kaleko, die ich gerade geschildert habe, wird geschildert, wie sie einmal aus ihrer Arbeitsstelle quasi rausgeht und dann in die Sonne guckt und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lässt und dann weitergeht. Also dadurch wirken die Geschichten so schön und auch diese kleinen Abschnitte, wie ich das gerade schon geschildert habe, zwischen den Absätzen, wirken dann auch sehr, sehr rund, was einem das Gefühl gibt, okay, es ist halt irgendwie, es macht Spaß dann beim Lesen, aber natürlich hat es so diesen Beigeschmack, okay, das kann halt jetzt, das Leben ist ja nicht rund und es kann halt nicht so für sich immer stehen. Und ich weiß nicht, ich tue mich mit sowas immer schwer. Also man darf jetzt, glaube ich, nicht alles auf die Goldwaage legen, auch wenn das schon sehr, sehr gut recherchiert ist.
Das ist halt wahrscheinlich so ein fiktionalisiertes Sachbuch, falls das nicht schon ein innerer Widerspruch ist. Aber die großen Begebenheiten, so sind natürlich alle irgendwie faktisch wahr. Und er hat das halt ausgeschmückt um das Storytelling wegen.
Ja, ich habe so das Gefühl, okay, kann man vielleicht jetzt auch gar nicht so sagen, wenn man nur das Buch gelesen hat, aber das so 90-95% schon auch Fakten waren.
Ja, auf jeden Fall.
Und der Rest dann einfach nur, um es halt rund zu machen, fiktionalisiert sind. Und dieses Rundmachen ist sowieso was, womit ich mich, wie ihr ja vielleicht auch raushören könnt, schwer tue. Also Geschichten, vor allem wenn es um die Zeit geht, vor allem wenn es um die Biografien echter Menschen geht, muss es nicht in meinen Augen rund sein. Dann kann es auch Ecken und Kanten haben und kann beim Leser, bei der Leserin auch ein komisches Gefühl hinterlassen, weil es halt auch offen ist und manchmal ergibt sich diese geschlossene Geschichte, aber manchmal halt auch nicht. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dazu zu stehen und auch Grenzen des Erfahrbaren einzuräumen, weißt du?
Wobei er jetzt natürlich, also man kann es nicht sagen, dass er irgendwie versucht hat, alles zwanghaft so rund zu machen, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen viel. Er hat halt anscheinend nochmal so das eine oder andere Detail hinzugefügt, um das noch so ein bisschen szenischer zu machen.
Ja. Und das, also alles in allem ist es auch sehr szenisch geschrieben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieser ganze Text ist ja im Präsens geschrieben. Also hat man irgendwie das Gefühl, dass das gerade hier und jetzt stattfindet, dass man Teil dieser Geschichte wird.
Ja.
Auch einfach durch diese politischen Geschehnisse vielleicht hier und heute.
Ja.
Was auch dann sehr, sehr erschreckend ist.
Natürlich, dass die 20er irgendwie so relativ parallel verlaufen, jetzt nicht in jedem Detail, und so weit will ich jetzt nicht gehen, aber zu den 2020er Jahren ist ja auch irgendwie, da haben jetzt schon mehrere Leute so drauf aufmerksam gemacht, öffentlichkeitswirksam. Ja, und das spürst du natürlich in manchen dieser Geschichten auch, zum Glück nicht in allen.
Ja.
Ja?
Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ich weiß nicht, ich habe mir hier noch notiert Entwicklung und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber meiner Meinung nach entwickelt sich das und das wiederum führt mich auch zurück zu der Kapiteleinteilung, entwickelt sich das von, ich habe notiert, federleicht zu sehr bedrohlich. Also federleicht, finde ich, fängt so 1929 irgendwie so alles leicht an. Die Geschichte mit Macha Kaleko ist der Einstieg, glaube ich, ne?
Nee, Simone de Beauvoir.
Und Sartre, dass Sartre so hässlich ist, ne?
Ja, ich möchte einmal kurz
den
allerersten Satz vorlesen. Normalerweise bin ich eigentlich nicht so, dass ich die ersten Sätze in Büchern komplett romantisiere oder was auch immer. Aber das finde ich schon echt stark, wie dieses Buch anfängt. Als der junge Jean-Paul Sartre im Frühling 1929 in der École Normale in Paris erstmals Simone de Beauvoir in die Augen blickt, da verliert er das einzige Mal in seinem Leben den Verstand.
Das ist sehr schön. Aber lies mal vor, wie es quasi endet.
Das Buch?
Nein, die Geschichte von, also der Abschnitt.
Als er seinen Tee schon halb ausgetrunken, 15 Mal auf die Uhr geguckt und seine Pfeife langwierig gestopft und angezündet hat, kommt eine junge blonde Frau auf ihn zugestürmt. Sie sei die Schwester von Simone, sagt sie. Hélène de Beauvoir, ihre Schwester könne heute leider nicht kommen, sie bedauere. Da fragt Sartre, aber wie haben Sie mich so schnell gefunden, inmitten all dieser Menschen hier? Simone, erklärte sie, hat mir gesagt, sie seien klein, trügen Brille und seien sehr hässlich. So beginnt also eine der seltsamsten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts.
Ja, wunderbar. Ich finde, dieser erste Satz, den du ganz am Anfang, am Anfang jetzt des Abschnitts vorgelesen hast, ist natürlich wunderbar. Aber er nimmt dem direkt so dieses Pathetische fast so ein bisschen, indem er die Geschichte so enden lässt. Ne?
Ja.
Das finde ich sehr gut. Ich finde generell seinen Stil ganz angenehm. Ich weiß nicht, was ist das, was dir am meisten aufgefallen ist? Kannst du da was sagen? Weil ich habe was ganz Bestimmtes im Kopf.
Du machst jetzt gerade schon das zweite Thema auf. Wir waren ja gerade eigentlich noch bei Federleicht und...
Okay, da muss ich mich selbst kurz einfangen, da hast du recht. Also, die Entwicklung meiner Meinung nach ist von Federleicht, zumindest in Anführungsstrichen, zu bedrohlich. Weil ich finde, so ab 1929, was du jetzt vorgelesen hast, das ist halt irgendwie so lustig. Natürlich für Sartre wahrscheinlich total einschüchternd, aber prinzipiell eher lustig. Die Geschichte mit Macha Kalejko fließt so dahin. Alles ist irgendwie noch so relativ leicht. Es ist so, die Drogen sind da, ne? Die Partys sind irgendwie ausschweifend. Ja, und dann kommt halt 1933. Also, oder anders. Das alles war davor. Mhm. Dann kommt 1933 die Machtergreifung Hitlers. Und da ist nichts mehr rosig. Aber was dann wirklich bedrohlich wird, ist das Kapitel danach. Mhm. Und da habe ich eine ganz klare, sowohl in den Figuren als auch in der Handlung, eine ganz klare Entwicklung gesehen.
Ja, definitiv. Ist ja einfach auch die Zeit gewesen, wie du gesagt hast. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorher federleicht als federleicht bezeichnen würde, weil zwischendurch schwingt auch immer so ein bisschen Melancholie und ja, dieses, dass es so rast und dass man sich dann trotzdem nach etwas sehnt, was irgendwie einem Halt gibt. Mhm. Aber das ist natürlich nicht mit den Problemen und den Schwierigkeiten des Danachs oder des 1933, kein richtiger Satz, aber vergleichbar.
Ja. Ich finde, dass da auch ganz deutlich wird, warum er das gemacht hat. Und ich finde, dass das sehr klug ist, erstens das so einzuteilen, zweitens auch einfach so passend. Also ich weiß nicht, ob er davon alleine drauf gekommen ist. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass ihm das jemand gesagt hat, so wollte ich das nicht. Aber derjenige, der da drauf gekommen ist, ob das jetzt im Verlag war oder ob er es selbst war, hat er auf jeden Fall ein Hammerjob gemacht. Also Grüße gehen raus. Danke dafür.
Okay, jetzt, worüber hatten wir gerade nochmal gesprochen?
Über den Stil.
Ja.
Ist irgendwas beim Stil dir aufgefallen, was dir besonders gefällt? Weil, wie gesagt, ich hab was im Kopf, was ich am besten fand. Also, falls man das so sagen kann, am besten.
Ich fand einfach seine Art zu schreiben, ist genauso, wie man es halt irgendwie so erzählen würde. Ja. Abgesehen halt von dem, dass es dieses, was ich aber gerade schon geschildert habe, mit diesem vollkommen geschlossenen, womit ich mich halt, wie gesagt, schwer getan habe, aber es ist irgendwie auch sehr, sehr gut geschrieben. Man merkt das auch, dass er von einer journalistischen Seite kommt. Ich glaube, wir hatten das noch gar nicht gesagt, dass er auch Mitherausgeber der Zeit ist und auch schon als freier Schriftsteller in Berlin arbeitet. Also man merkt, dass halt hier irgendwie auch so ein, Anführungszeichen, Profi am Werk ist.
Wow.
Ja, aber wirklich. Genau, und wir hatten das gerade schon angesprochen, also dass es durch das Präsens einfach ins Jetzt geholt wird, aber manchmal wird es auch ganz bewusst gemacht, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, also an einer Stelle vergleicht der, glaube ich, die spanische Grippe mit Corona, also
ja, das war mir, da habe ich dir ja schon, wir saßen da, glaube ich, im Café und haben darüber geredet, vor 2 Wochen oder so, und da habe ich gesagt, der Wink mit dem Zaunfall ist mir ein bisschen zu deutlich, so, da stellt sich jemand wirklich vor ein Glasfenster und hebt den Zaunfall in die Höhe und winkt so, yo, die 20er waren genau wie heute, ja. Das war mir ein bisschen viel.
Aber ich mochte es irgendwie, dass es so ein Blick, dass man gesehen hat, das ist ein Blick von heute auf damals und dass es nicht so war nach dem Motto, und jetzt reisen wir alle zusammen.
Ja, das stimmt. Das macht es natürlich sehr, entstaubt es so ein bisschen. Das ist jetzt nicht so ein Erzählbericht von damals.
Ja, was fandest du besonders toll beim Stil?
Ich mochte seinen Humor. Ich habe da 2 Beispiele von. Also ich finde, er ist sehr abgebrüht so. Und irgendwie fand ich das, also ohne Worte quasi stellt er so diesen Zynismus der NS-Zeit heraus und so schreibt mit so einem gewissen Sarkasmus irgendwie über das Ganze. 2 Szenen dazu. Also einmal Alma Mahler Werfel, um die geht's hier. Das ist ein ganz, ganz kurzer Abschnitt, nur 5 Sätze. Und zwar: Alma Mahler Werfel fasst die allgemeine Lage bei den Nachkommen großer deutscher Dichter so zusammen. Die Kinder von Thomas Mann homosexuell, lesbisch, die Tochter Wedekinds ein verdorbenes Luder, die Kinder Wassermanns Verschwender und Huren. Und er lässt das einfach so stehen, das Zitat. Also das war es einfach.
Ja, später wird ja auch klar, also sie ist ja die Tochter von Gustav Mahler, von dem wir
ja
auch schon mal ein Buch gelesen
das
haben.
Ist, das ist seine Frau, ne?
Wie bitte?
Seine Frau.
Ist das seine Frau? Ich dachte, das wäre seine Tochter.
Ich glaube, das ist seine Frau gewesen, seine erste, seine letzte, und er war, glaube ich, ihr erster Mann. Auf jeden Fall finde ich dieses Zitat, was sich natürlich selbst verrät. Lea Messerschmidt guckt jetzt in live.
Nee, sie ist mit Franz Werfel verheiratet.
Na gut, immer noch.
Ja, immer noch. Bis dass der Tod sie scheidet. Nee, ja, auf jeden Fall wird ja deutlich, eigentlich geht es ja auch nicht darum, obwohl es natürlich schön wäre, wenn das jetzt hier Richtigkeit hat, aber eigentlich geht es ja darum, dass sie nachher ja auch stark mit dem Nationalsozialismus total sympathisiert. Ja. Und das wird an der Stelle schon deutlich und das wird auch später nochmal deutlich.
Später wird es natürlich auch offen deutlich. Also ich finde, später äußert sie sich auch einfach irgendwie antisemitisch.
Aber das ist ja auch schon abwertend.
Klar, aber nicht, also ja, das ist so, aber das ist ja ein Zitat, was er unkommentiert stehen lässt und das ist in den anderen Kapiteln eigentlich nicht.
Nein?
Finde ich nicht.
Nicht so bewusst wahrgenommen.
Also ich finde, dieses Zitat spricht ja so für sich selbst, dass sie halt irgendwie so das alles so für so, ja, im besten Sinne dubios hält, also so Homosexualität, weißt du, zum Beispiel, dass sie da schon so drüber schreibt, so, und die anderen, das sind alles Huren, so. Mhm. Ich finde, dieses Zitat einfach so dahin zu stellen, entlarvt sie halt schon so gut, einfach.
Ja,
da muss man eigentlich gar nichts hinzufügen und er ist schlau genug, beziehungsweise sprachsensibel genug, das auch genau so zu machen.
Mhm.
Das finde ich wahnsinnig gut.
Ah, ich habe rausgefunden, also sie waren doch verheiratet, nur einmal der Vollständigkeit halber.
Also Gustav Mahler und Alma.
Genau.
Okay, dann wissen wir das auch noch. Danke dafür. Und dann hätte ich noch eine Stelle. Und zwar, und Else Weil, die Claire aus Rheinsberg, Bilderbuch für Verliebte und Kurt Tucholskys erste Ehefrau, sie arbeitet bis 1933 als Ärztin in Berlin. Mit Hitlers Machtergreifung wird sie, wie alle anderen jüdischen Ärzte in Berlin, abgesetzt. Oder, wie so etwas im Kernland der Bürokratie geregelt wird, man entzieht ihr die Kassenzulassung. Ja, und ich finde, das ist auch so ein abgebrühter Satz, der irgendwie so diese, also so ein bisschen auch was Selbstironisches hat es natürlich, ne, weil er gehört ja, wie wir alle, irgendwie zu dem Kernland der Bürokratie dazu auch einfach.
Ja, und dieser Zynismus aber aus der Perspektive von heute, der tritt da ganz oft auf. Also das ist jetzt dieses, vor allem diese letzte Stelle, die du vorgelesen hast, ist stellvertretend für viele, viele Stellen, die halt ähnlich sind wie diese.
Und das ist eine ganz große Stärke von ihm, finde ich, dass er nicht so, das kippt niemals ins Alberne oder das ist irgendwie, dass man so denkt, ey, das ist wirklich jenseits des guten Geschmacks, auf gar keinen Fall. Das sind immer sowieso Sticheleien, finde ich, die einfach perfekt da reinpassen.
Ja, das finde ich auch.
Okay, Lea, hast du eine Frage?
Ich habe eine Frage erstmal noch an dich und zwar.
Sehr gerne.
Haben ja, oder ist ja auch deutlich geworden, dass du jetzt nicht der größte Fan des Werks bist. Was würdest du es weiterempfehlen? Findest du es, was ist so dein finales Fazit irgendwie?
Ich finde, es ist ein lesenswertes Buch, weil er erstens gut schreiben kann und zweitens die Geschichten natürlich spektakulär sind. Ich hätte mir einfach gewünscht, aber das ist ja auch total subjektiv und einfach irgendwie mein eigener Gusto sozusagen, dass er das ein bisschen mehr verbindet, die einzelnen Geschichten, weil die, das haben wir ganz am Anfang gesagt, irgendwie so mehr oder weniger nebeneinander herlaufen.
Es geht auch ein bisschen was verloren, oder? Also
dadurch meinst du?
Ich habe es auch über, das muss man vielleicht einräumen, ich habe es über einen sehr langen Zeitraum gelesen, im Gegensatz zu dir, aber bei mir ist dann halt auch so ein bisschen was verloren gegangen. Dadurch, dass es so auseinandergerissen war, dann hat man mal 100 Seiten von der einen Person nichts mehr gehört.
Ja.
Und dann ist es ein bisschen in die Vergessenheit geraten.
Das Ding ist, wir sind ja aus dieser Epoche oder über diese Epoche vor allem eher so Werke gewohnt, die das alles so miteinander in Verbindung setzen. Also weiß nicht, wenn du jetzt an Film denkst, so Midnight in Paris oder so. Also ist jetzt vielleicht kein besonders gutes Beispiel, aber man kann es schon nehmen, weil das die gleiche Epoche irgendwie beschreibt. Da hängen die natürlich irgendwie alle miteinander rum. So. Und das ist ja bei vielen Werken so, die diese Zeit so als Ganzes beschreiben wollen. Ne? Und das ist halt so das erste Buch, glaube ich, in meinem Leben, was ich gelesen habe, was wirklich mehr als 5 Handlungsstränge hat, sagen wir mal.
Ja.
Und zwar deutlich mehr. Also kannst mal locker sagen, kannst mal locker eine 0 dranhängen. Also es sind einfach wahnsinnig viele Geschichten, die alle mehr oder weniger nebeneinander herlaufen. Und das ist für Leser und Leserinnen, die das nicht gewöhnt sind, natürlich was ganz Neues und dementsprechend auch was Schwieriges. Und das ist vielleicht hat mich deswegen das auch gestört oder bin ich überhaupt so darauf aufmerksam geworden, weiß ich nicht.
Mhm. Würdest du jetzt 1913 noch lesen?
Ich glaube nicht. Aber mich interessiert zugegebenermaßen, interessieren mich die 20er und 30er auch mehr als die 10er. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also ich würde es natürlich lesen, wenn man es mir jetzt schenken würde, wenn ich irgendwann mal so Lust verspüre. Also ich würde es auf keinen Fall sagen, nein. Von diesem Mann lese ich auf keinen Fall, was ganz im Gegenteil. Ich finde, er kann wirklich gut schreiben, hat sehr angenehmen Humor, habe ich eben schon gesagt. Aber ob ich, weiß nicht, würdest du es jetzt, direkt, gehst du jetzt gleich noch schön in den Buchladen unseres Vertrauens und bestellst es?
Nee, also ich habe jetzt gerade vielleicht andere Sachen auf der Leseliste, die ich jetzt als erstes lesen würde. Mhm. Aber wenn es, bei mir ist es ähnlich, vielleicht lese ich es im Sommer oder wenn es mir dann halt irgendwie begegnet, dann bin ich nicht abgeneigt, weil das ja auch nur ein Jahr beschreibt, also nur 1913 im Gegensatz zu 10 Jahren, dann ist es vielleicht auch besser zu fassen.
Und was man natürlich auch sagen muss, dass er da irgendwie ein ganz neues Genre so geschaffen hat, dass er so ein bisschen das habe ich eben schon gesagt, die ganzen Erzählstränge, aber auch dann noch so ein bisschen dieses belletristische Sachbuch ist ja irgendwie kurios und ist auch einfach was, glaube ich, was uns irgendwie länger begleiten wird. Ich glaube wirklich, dass er, und das glaube ich wirklich, da was aus der Taufe gehoben hat, was viele Leute imitieren werden bald.
Ja, kann gut sein.
Gut, hast du irgendeine Frage an ihn? Hättest du eine Frage an ihn?
Ich würde mich richtig gern mit ihm einfach mal über diese Recherchezeit unterhalten und auch wie viel Zeit da reingeflossen
Absolut.
Ist. Mit welchen Leuten, mit welchen Menschen er am meisten sympathisiert hat, welche Charakterentwicklung, darüber haben wir jetzt leider gar nicht gesprochen, zeitlich bedingt, aber welche Charakterentwicklung er irgendwie so am spannendsten fand, solche Sachen. Also dieses Buch gibt halt auch so viel Oberfläche zum drüber diskutieren und sprechen. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Vielleicht nicht, dass man jetzt sagt, okay, man muss jetzt jede einzelne Seite durchlesen und chronologisch und so, aber es ist halt was, wo man wirklich zwischendurch immer reinschauen kann oder am Ende gibt es dann auch noch so ein Verzeichnis von den Personen, mit denen man sich vielleicht gerade einfach auch unabhängig davon beschäftigen, dann kann man nochmal nachschauen, wie sah es eigentlich bei Heinrich Mann aus oder bei Hemingway oder Marlene Dietrich oder wem auch immer.
Ich finde halt auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, das muss vielleicht auch noch gewürdigt werden, was das für eine riesige Rechercheleistung ist. Das sehen wir schon anhand des Literaturverzeichnisses, das es da gibt, wie viele Bücher da irgendwie rangezogen wurden, um da zu recherchieren über total viele Figuren und Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, du zählst gerade, wie viele Seiten sind.
Achso, nee, ich zähle nicht, schau es mir
noch. Okay, ich habe es gerade so überflogen, während du geblättert hast. Ich glaube schon so...
knapp 10 Seiten.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so 10, 12, 15 Seiten sogar. Literaturverzeichnis sind natürlich für ein Buch, das einen nicht wissenschaftlichen Anspruch hat, total viel. Ja, okay. Ich sehe Kopfnicken, dann bin ich zufrieden. Gut, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nö, das war es von meiner Seite zu Liebe in Zeiten des Hasses. Genau.
Ich habe noch was ich loswerden würde. Ich mache das nämlich jetzt einfach mal so. Normalerweise stellen wir immer nur eine Frage. Also ich frage dich, hast du noch eine Frage oder du fragst mich. Ich habe dich heute gefragt und jetzt frage ich mich selbst. Jascha, was würdest du ihn fragen? Oh ja, das finde ich schön, dass du mich fragst. Danke. Ich würde fragen, woher er die Details nimmt und wie er festgelegt hat, wo es okay ist, noch was hinzuzudichten, in Anführungsstrichen. Also mich lässt dieses Ding auf dem Tennisplatz nicht los, wo der Tennisspieler da mit seinen Schülchen auf dem Ascheplatz irgendwie Herzchen in den Boden malt.
Ist auch eine interessante Debatte.
Das finde ich eigentlich ganz spannend. Gut, das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt bei Poesie und Pappmaché. Das war schon Folge 10. Die Pilotfolge rechnen wir nicht ein, aber es ist also ein kleines Jubiläum für uns. Ich hoffe, ihr macht heute Abend ein Sektchen für uns auf oder was auch immer ihr gerne trinkt. Ich bin Jascha Winking, bei mir war Lea Messerschmidt und wir danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.